Ein tschechisches Ahoi an alle unsere Hörer. Hallo also bei Radio Prag, den Auslandssendungen des tschechischen Rundfunks. Mein Name ist Till Janzer und ich begleite Sie durch unsere Sendung mit, wie ich hoffe, für Sie interessanten Themen. So stellen wir Ihnen heute die bedeutendste tschechische Schriftstellerin vor, Božena Němcová, deren Todestag sich in diesem Jahr zum 150. Mal gejährt hat. Zudem halten wir Sie sprachlich auch weiter über Olympia auf dem Laufenden. Doch zunächst zu den menschlichen Lastern, aber aus historischer Sicht. Die 1920er Jahre gelten als eine Zeit des leichten Lebens. Kinos, Tanzlokale, Kabaretts und Theater hatten Hochkonjunktur und Menschen mit genügend Geld konnten das Leben in vollen Zügen genießen. Das Feiern in den goldenen 20ern war auch bereits mit dem Konsum von Drogen verbunden. Galt das aber ebenso für die Tschechen? Marco Zimmermann geht im heutigen Kapitel aus der tschechischen Geschichte dem Drogenkonsum in den böhmischen Ländern und in der Ersten Republik nach.
Kapitel aus der tschechischen Geschichte.
Tschechien ist ein modernes Land und dazu gehören auch Schattenseiten, zum Beispiel der Drogenkonsum und Drogenhandel. Allerdings geht die Geschichte der Rauschmittel in Mitteleuropa zunächst auf andere Wurzeln zurück. Jindřich Marek ist Historiker am Militärhistorischen Institut in Prag.
Im mitteleuropäischen Raum hat sich mit der Entwicklung des Christentums früh eine Kultur des Trinkens durchgesetzt. Wenn man in einen zeitgenössischen Roman oder ein Groschenheft schaut, wo über Opiumhöhlen geschrieben wird, dann erkennt man, jeder Konsument ist einsam, auch wenn er mit einer Gruppe von Abhängigen zusammen ist. Die Trinkkultur hingegen hat in Europa und im tschechischen Kulturraum gesiegt, weil sie gesellschaftlich ist.
Trotzdem aber kamen auch andere Drogen nach Mitteleuropa, wie Historiker Marek erklärt.
An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert entstand die moderne Gesellschaft in den Großstädten und viele Menschen gerieten durch neue Arbeitsprozesse in die Isolation. Es war eine gesellschaftliche Entwicklung, die zum Interesse an neuen individuellen Drogen führte, also an Kokain, Heroin und anderen Stoffen.
Opium war bereits lange bekannt. Im Römischen Reich hatte der Schlafmohn, die Pflanze, aus der Opium gewonnen wird, den Ruf einer Droge. Das Christentum verbot seine Anwendung als Schmerzmittel dann im 4. Jahrhundert. Erst mit der arabischen Medizin kam das Opium wieder vermehrt nach Europa zurück. Aus Opium wird das Schmerzmittel Morphium gewonnen, von dem bereits im 19. Jahrhundert bekannt war, dass es süchtig machte. Kokain dagegen wurde erstmals Mitte des 19. Jahrhunderts in Deutschland aus der Coca-Pflanze hergestellt. Es wurde als lokales Anästhetikum verwendet, war legal und wurde im Gegensatz zu Opium lange Zeit nicht als Rauschmittel betrachtet. Miroslav Nožina vom Institut für internationale Beziehungen ist Experte für Drogen und Drogenhandel. Er hat das Buch »Die Welt der Drogen in Tschechien« verfasst. Zu Beginn kam die Faszination an den neuen Drogen über die Literatur.
In Österreich-Ungarn gab es hauptsächlich zwei bekannte Drogen, Haschisch und Morphium. Es sind Rauschgifte, die mit einem besonderen Phänomen des 19. Jahrhunderts verbunden sind, und zwar dem Orientalismus. Dieses Interesse wurde durch kulturelle Einflüsse ausgelöst, die aus dem Osten kamen und hier in Mitteleuropa sehr populär waren. Dazu gehörte das Buch »Im Schatten der Kirschblüte« und viele andere Romane dieses Typs, wie zum Beispiel »Der Graf von Monte Cristo« von Alexandre Dumas. In diesen Romanen wird in der unzensierten Version heftig gefeiert. Diese Bewunderung des Rauschs findet man damals überall, in der Kunst, in der Dekoration von Wohnungen, in der Bildhauerei, Malerei und in der Musik. Und der Orient war ein Gebiet, in dem andere Drogen als in Europa kursierten und wo anders damit umgegangen wurde. Dies führte zu einem großen Interesse an diesen ungewöhnlichen Mitteln und Erlebnissen.
Es waren aber nicht nur die Künstler und Intellektuellen, die solche Stoffe kannten. Die europäischen Interessen in China brachten auch für österreichisch-ungarische Seefahrer öfter einmal Besuche in Asien mit sich. Historiker Marek.
Die österreichisch-ungarische Marine schickte seit 1900 jedes Jahr einen Kreuzer nach China mit mehreren hundert Matrosen an Bord, unter ihnen auch Dutzende Tschechen. Die höhere Gesellschaft besorgte sich über die Kultur Informationen über Rauschmittel. Über die Matrosen, die ins Zivilleben zurückkehrten, gelangten Informationen über das, was sie im fernen Osten erlebt hatten, also auch vom Opium, in die breite Öffentlichkeit und in ihr Gedächtnis. Die Gesellschaft wusste also, dass so etwas existierte.
Eines der ersten Balletts des Nationaltheaters in Prag trug den Titel Haschisch. Und in der zeitgenössischen Presse finden sich jede Menge Artikel über Kokainismus, Morphinismus und weitere Erscheinungen des Drogenmissbrauchs. So gab es bereits kurz vor dem Ersten Weltkrieg Versuche, den Drogenhandel einzudämmen und international zu ächten. Allerdings zunächst ohne Österreich-Ungarn. Jindřich Marek.
Offensichtlich betrachteten viele entwickelte Staaten Drogen als gesellschaftliche Gefahr. Daher wird bereits im Jahr 1909 eine internationale Opiumkommission gegründet. Im Jahr 1912, kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs, einigten sich 13 Staaten dann auf die erste internationale Opiumkonvention. Im Laufe der Zeit wurde sie von weiteren 25 Staaten unterschrieben. Paradoxerweise gehörte Österreich-Ungarn bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs nicht zu den Unterzeichnern. Interessant ist, dass die neue Tschechoslowakei dadurch, dass sie den Versailler Vertrag unterschrieb, zu Mitgliedern dieser Konvention wurde.
Die Konvention richtete sich hauptsächlich gegen Opium. Die Droge wurde international geächtet. Alle Unterzeichnerstaaten sollten Personen und Produktionsstätten, die Morphium oder Kokain produzierten, verkauften oder exportierten, streng kontrollieren. Nach dem Krieg setzte sich in Mitteleuropa das Kokain gegenüber dem Opium bzw. Morphium durch. Obwohl Kokain heute als Droge der Unterhaltungsindustrie oder der oberen Schichten wahrgenommen wird, gab es in Tschechien durchaus auch andere Abnehmer. Salonfähig gemacht haben es aber Emigranten aus Russland, wie Drogenexperte Nožina erklärt.
Die erste Welle der Konsumenten kam direkt aus Berlin und aus Wien. Es waren Kokainkonsumenten. Ein bedeutendes Phänomen in Tschechien, aber auch in Berlin, war die zaristische russische Emigration. Das waren entwurzelte Leute mit nicht genug Geld. In Russland war Kokain vor dem Ersten Weltkrieg sehr verbreitet und als sie nach Tschechien kamen, nahmen sie weiter Kokain. Dadurch begannen auch die Tschechen es auszuprobieren und aus Berlin zu importieren, der Hauptstadt des Kokains in Europa. Sie verbreiteten es dann weiter in der tschechischen Gesellschaft. Auffällig wurden nicht nur Künstler, sondern auch Menschen mit absolut gewöhnlichen Berufen, Monteure und ähnliche.
Die Drogen kamen hauptsächlich aus Deutschland in die Tschechoslowakei. Deutschland war der wichtigste Umschlagsplatz für Kokain in den Osten. Aus Sachsen wurde der Stoff über die böhmische Schweiz und das Erzgebirge nach Prag geschmuggelt und dann weiter in die Slowakei oder nach Ungarn. Die Schmuggler waren zunächst aber gar nicht auf Drogen spezialisiert. Miroslav Nožina.
Das waren keine Drogenhändlerringe im heutigen Sinne. Eher organisierte Gruppen, die sich dem Schmuggel verschiedener Rohstoffe aus dem Ausland widmeten, zum Beispiel Saccharin. Man schmuggelte also gerade Saccharin und das machte eine bestimmte Schmugglergruppe. Und diese Gruppe begann dann in der Zeit der Ersten Republik, sich auch auf Kokain zu spezialisieren. Diese Gruppen waren also schon da, aber es waren keine Gangs im klassischen Sinne.
Der tschechoslowakische Staat machte es den Schmugglern aber auch leicht. Bis 1928 wurde nämlich der Drogenschmuggel nur als ein Vergehen gegen die Steuergesetze behandelt und fiel in die Zuständigkeit der Finanzwache. Die Höchststrafe betrug 20.000 Kronen. Nur wenn der Täter diese Summe nicht aufbringen konnte, musste er für einige Monate hinter Gitter. Erst 1928 kam auf Initiative der Vereinigten Staaten von Amerika eine internationale Zusammenarbeit im Kampf gegen Drogen zustande. In Prag wurde daraufhin eine Zentralstelle für den Kampf gegen den illegalen Handel mit Rauschmitteln gegründet. Es war hierzulande die erste zentrale Polizeistelle mit gesamtstaatlicher Zuständigkeit, die sich um das Drogenproblem kümmern sollte. Ermittelt wurde allerdings nur wenig. Die vier Polizisten widmeten sich hauptsächlich der Sammlung und Weiterleitung von Informationen nach Genf, wo der Völkerbund seinen Sitz hatte. Miloš Vanjecek ist Oberkommissar bei der Antidrogenzentrale der tschechischen Polizei.
Wenigstens im Austausch von Berichten war diese Zentrale sehr aktiv. Sie tauschte Informationen mit dem Ausland aus und beobachtete auf dieser Basis die Bewegungen der Schmugglergruppen. Für die internationalen Schmuggler war die Tschechoslowakei also ein Paradies, auch weil es mit vielen Staaten keine Auslieferungsabkommen gab.
Erst auf einem internationalen Kriminalkongress in Genf konnten sich Deutschland und die Tschechoslowakei auf einen Auslieferungsvertrag einigen. Auch wenn das Schmuggeln in der Tschechoslowakei nur ein Verstoß blieb, konnte der Täter dann nach Deutschland ausgewiesen werden. Dort galt Drogenschmuggel als Straftat und wurde entsprechend bestraft. Der letzte Bericht über eine Strafverfolgung in Zusammenhang mit Drogenkonsum stammt aus dem Jahr 1940. Bereits in der Protektoratszeit also, während der deutschen Besatzung, wurde ein Mann wegen des illegalen Handelns mit Rauschmitteln festgenommen. Danach finden sich keine Akten mehr, wahrscheinlich weil der Krieg und das verschärfte Besatzungsregime den Nachschub erschwerten. Übrigens verhinderte auch der Eiserne Vorhang den Konsum von Kokain. Erst mit der politischen Wende 1989 kann sich dieses Rauschgift wieder in Tschechien etablieren. Dafür aber kursierten Drogen, die sich mit heimischen Mitteln produzieren ließen, zum Beispiel Pervertin.
Kdo nešňupe dneska hlínu, ten holduje kokainu, šňupe ho a vidí svět, sám lásku samej květ. A kokain, a kokain, a to je zavra moc fajn, a kokain, a kokain.
Ein Lied über Kokain, zu Pervitin im Übrigen, das ist der alte und im Tschechischen immer noch gebräuchliche Begriff für Crystal Speed. Soweit die Geschichte des Drogenkonsums in den böhmischen Ländern bis zum Weltkrieg. Sie hörten einen Beitrag von Marco Zimmermann. Von der Körperzerstörung durch Drogen kommen wir zur Körperertüchtigung, obwohl bei Leistungssportlern da die Grenze ja eher fließend ist. Wir aber greifen das Ganze ohnehin von der sprachlichen Seite auf. Am Mikrofon sind Marketa Kachlikova und Irina Viernochova.
Willkommen bei Tschechisch gesagt, liebe Hörerinnen und Hörer. Seit einer Woche weht über London die olympische Flagge.
Olympijská vlajka.
Sie besteht aus 5 ineinander verschlungenen Ringen.
5 propojených kruhů.
Sie symbolisieren die 5 Erdteile.
5 kontinentů.
Die in der olympischen Bewegung vereint sind. Athleten aus diesen 5 Kontinenten kämpfen in 26 Sportarten.
Sportovní odvětví.
Mit 39 Disziplinen.
Disziplíny.
Um Medaillen und Trophäen. Die Zahl der Sportarten und Disziplinen ändert sich jedes Mal. Im Programm sämtlicher Sommerspiele enthalten waren immer die Leichtathletik,
lehká atletika,
Schwimmen,
plavání,
Fechten,
Schirm
und Kunstturnen,
gymnastika.
Zu den neuesten Disziplinen zählt dagegen Taekwondo.
Taekwondo.
Einige der Sportarten sind Mannschaftssportarten,
kollektivní sporty.
Dazu gehören Ballspiele wie Basketball,
Basketball
oder
Košíková,
Fußball,
Fotbal,
Handball,
Házená,
Hokej,
pozemní hokej,
Volejbal,
Volejbal
bzw.
odbíjená
und Beachvolejbal,
plážový volejbal.
Vor allem Einzelsportarten sind Badminton,
Badminton,
Tennis,
Tennis
und Tischtennis,
stolní tennis.
Auf jeden Fall immer nur 2 Gegner treten beim Boxen,
Box,
beim Judo,
Judo
und beim Ringen,
Zápas,
gegeneinander an. Viel Kraft braucht man beim Gewichtheben,
Vzpírání.
Das Ziel zu treffen ist wiederum wichtig beim Schießen,
Strelba,
und Bogenschießen,
Lukostrelba.
Auf dem Wasser bzw. im Wasser spielen sich Disziplinen ab wie das Schwimmen,
Plavání,
Wasserspringen,
Skoky do vody,
oder Kunstschwimmen,
Synchronizované plavání,
bzw. Kanusport,
Kanoistika,
Rudern,
Veslování
und Segeln,
Yachting.
Kombinierte Sportarten sind Triathlon,
Triathlon
und moderner Fünfkampf,
moderní pětiboj.
Und nicht fehlen dürfen der Reitsport,
Jezdectví
und der Radsport,
Cyklistika.
Auf Wiederhören in einer Woche.
Naslyšenou za týden.
Den Sprachkurs gestaltet hat wie immer Markéta Kachlíková und sie ist auch Autorin unseres letzten Beitrags. Die Schriftstellerin Božena Němcová ist die berühmteste Tschechin überhaupt. Schon Kinder kennen sie dank der zahlreichen Märchen, die sie gesammelt und literarisch aufgearbeitet hat. Ihr Hauptwerk, Die Großmutter, in dem Němcová ein idyllisches und idealisiertes Bild ihrer Kindheit beschreibt, ist in Tschechien mittlerweile in etwa 350 Auflagen erschienen und wurde in fast 30 Sprachen übersetzt. Einen Eindruck von Němcovas Persönlichkeit erhält man beim Lesen ihrer umfangreichen Korrespondenz, die ebenfalls ihrem literarischen Werk zugeordnet wird. Die Autorin und herausragende Persönlichkeit der tschechischen Geschichte starb im Januar vor 150 Jahren. Markéta Kachlíková stellt Ihnen Božena Němcová nun vor. Sie hören eine Wiederholung aus unserer Sendereihe Kultursalon von Anfang dieses Jahres.
Lang, lang ist's her, dass ich zum letzten Mal in dieses liebe, friedliche Antlitz geblickt, die bleichen, runzligen Wangen geküsst und in die blauen Augen geschaut habe, aus denen so viel Güte und Liebe strahlte. Lang ist es her, dass mich ihre alten Hände zum letzten Male segneten. Mit diesen Worten beginnt das bekannteste Buch der berühmtesten tschechischen Schriftstellerin des 19. Jahrhunderts, Božena Němcová, Autorin des auch in Deutschland bekannten Prosawerks Babička, die Großmutter, starb vor genau 150 Jahren, am 21. Januar 1862. Nur 42 Lebensjahre waren ihr gegönnt, allein 20 davon verbrachte sie mit dem Schreiben ihrer Werke. Über ihren Verdienst für die Literatur spricht die Literaturhistorikerin und Němcová-Forscherin Jaroslava Janáčková.
Sie hat etwas unheimlich Großes geschaffen. Sie hat die tschechische Prosa auf Grundlage der gesprochenen Volkssprache begründet. Sie brachte die schöne tschechische Prosa näher an die gesprochene Sprache. Das schätzen und bewundern wir auch in der heutigen Literatur. Es ist eine befreiende Sprache. Die Sprache an sich, die Sprache als ein Lebensbedürfnis, was Božena Němcová geschaffen hat. Das war ihre große Leistung.
Eigentlich kam Božena Němcová mittels der deutschen Bücher zum ersten Mal mit Literatur in Kontakt. Sie wuchs in Ostböhmen auf, in der Familie des Herrn Kutschers Johann Pankel, in der Deutsch gesprochen wurde. Als sie 5 Jahre alt war, kam zur Betreuung der Kinder die tschechischsprachige Großmutter ins Haus, die später als Babička in die Weltliteratur eingehen sollte. Im Alter von 17 Jahren heiratete Božena Němcová, damals noch Barbora Pankl, den tschechischen Finanzbeamten Josef Němec, dessen Patriotismus eine große Rolle bei der Prägung ihres nationalen Bewusstseins spielte. 1842 kam sie mit ihm nach Prag. Dort lernte sie die tschechischen Patrioten kennen.
Es war eine sehr kleine Welt. Noch kleiner war die Welt der Leute, die bereit und fähig waren, sich an der Kultur der nationalen Wiedergeburt zu beteiligen, das heißt tschechische Zeitungen und Bücher zu lesen. Es herrschte eine Reihe von gesellschaftlichen Vorurteilen, die die tschechische bürgerliche Welt mit dem deutschen Milieu teilte. Němcová schreibt in der Zeit um 1852 häufig über den Patriotenpöbel. Sie sagen, sie wären Patrioten, dabei seien sie aber Lügner, Verleumder und Leute ohne freiheitliches Denken.
Zum Zwiespalt mit der patriotischen Gesellschaft kam es allerdings erst beim späteren Aufenthalt Němcovas in Prag. In den 40er Jahren traf sie alle führenden Repräsentanten der tschechischen Kulturszene. In dieser Zeit begann sie zu schreiben und man erkannte schnell ihr außerordentliches literarisches Talent. Wie gut beherrschte sie zu dieser Zeit die tschechische Sprache? Dazu Jaroslava Janáčková.
Besser als etwa Karel Havlíček Borovský. Er gab selbst zu, dass er, obwohl er aus einem rein tschechischen Milieu stammte, während des Studiums Tschechisch nach und nach vergessen hat. Er hat das nachgeholt durch die Lektüre des tschechisch-deutschen Wörterbuchs von Josef Jungmann. In der Familie Pankel wurde zwar Deutsch gesprochen, Němcová war aber größtenteils vom tschechischen Milieu umgeben. Sie besuchte als Mädchen eine tschechische Schule in Česká Skalice. Darüber hinaus war sie ein Sprachtalent. Wir wissen, dass sie während ihrer Aufenthalte in der Slowakei sehr schnell Slowakisch mitbekommen und sich angeeignet hat.
In der Slowakei, aber auch im westböhmischen Hodenland und in anderen Regionen Böhmens widmete sie sich mit großem Eifer dem Sammeln von Volksdichtung und interessierte sich sehr für den Lebensalltag des Volkes. Das gesammelte Material veröffentlichte sie in ihren Märchensammlungen als Autorin ethnografischer Skizzen sowie Erzählungen. Wegen ihrer patriotischen Aktivitäten wurden Němcová und ihr Mann von der Polizei verfolgt. Němec wurde oft versetzt und vorzeitig pensioniert. Ihre Situation verschlechterte sich besonders nach der gescheiterten Revolution von 1848. Němcová lebte seit 1851 allein mit ihren Kindern in großer Armut und war auf geringe Literaturhonorare sowie Unterstützung von Freunden angewiesen. Wie die Situation von Schriftstellern in Böhmen in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts ausgesehen hat, dazu Jaroslava Janáčková.
Sich mit Schreiben den Lebensunterhalt zu verdienen, ist für einen tschechischen Schriftsteller zu jeder Zeit schwierig gewesen. Historikern zufolge ist erst mit der Entwicklung des Hörfunks und weiterer Medien im 20. Jahrhundert die Möglichkeit entstanden, als freiberuflicher Schriftsteller gewissermaßen zu leben. Němcovas jüngerer Zeitgenosse Jan Neruda war freiberuflich tätig. Aber er lebte allein und arbeitete fast wie ein Sklave für die Zeitung Narodni Listy. Anders ging es nicht. Er hatte seine feste Quote, die er erfüllen musste. Němcová lebte einige Jahre davor. Noch kurz vor ihr bezahlte man die Schriftsteller nicht nur in Böhmen, in Naturalien. Man hat seine eigenen Bücher bekommen und man konnte Bücher anderer Autoren beim Verleger auswählen oder der Verleger hat dem Autor irgendwo einen Aufenthalt bezahlt. Sie begannen dann, das durchzusetzen, was in Westeuropa bereits üblich war, nämlich dass der Schriftsteller ein festes Honorar erhält und dass die Höhe des Honorars von dem Erfolg des Werkes abhängt.
Honorář se musí řídit tím, nakolik je to dílo úspěšné.
Den größten Erfolg brachten ihre Bilder aus dem Provinzleben, das prosaische Werk Babička, die Großmutter. Es erschien zum ersten Mal in 4 Heften im Jahr 1855.
Was die Großmutter betrifft, ist es meiner Meinung nach Glück, dass sie keinen Vertrag hatte. Sie hat das Werk in mehreren Phasen geschrieben und das Buch nach und nach vertieft und verbessert. Das Buch entstand schrittweise, so wie man bei einem Teig für einen Kuchen Stück für Stück die Zutaten hinzugibt.
Nach die Großmutter folgten 2 bis 3 Jahre der intensiven literarischen Arbeit. Das Ende der 50er Jahre eröffnete neue Möglichkeiten für das Publizieren. Doch der Autorin fehlte es bereits an Kraft, um zu schreiben. Eine schwere Krankheit hat die letzten Lebensjahre Bozena Nemzowas geprägt. Ihre Ehe lag damals in Trümmern. Die bürgerliche Gesellschaft distanzierte sich von ihr wegen ihrer Liebesaffären. Die Spenden, die früher für die Schriftstellerin organisiert wurden, wurden abgebrochen.
Sie war dermaßen stolz und überzeugt, dass sie als kreativer und ehrenhafter Mensch einer schweren Prüfung ausgesetzt wurde. Ihr Gatte Josef musste in der Ferne leben. Sie musste immer sparen, um die Kinder durchzubringen. Doch sie war so überzeugt von sich, dass sie alle Vorurteile gegen sie als feindliche Gesten wahrnahm.
Die Situation hat sich mit ihrem Tod grundsätzlich verändert. Schon ihr Begräbnis im Januar 1862 wurde zum Großereignis, das von den Patrioten organisiert wurde. Nach dem Tod wurde Nemzowa großer Ruhm zuteil und sie wurde zu einer Symbolfigur der tschechischen Geschichte. Die Literaturhistorikerin Jaroslava Janáčková.
Die Gesellschaft brauchte große Kulturpersönlichkeiten, mit denen sie sich identifizieren konnte. Und diese Persönlichkeit, Bozena Nemzowa, war darüber hinaus eine Frau. Das war in Europa einzigartig. In Europa gab es George Sand, aber sie war eine wohlhabende Dame aus der großen Welt. Und dieses kleine, arme tschechische Volk, das sich gerade erst aufgerappelt hatte, hatte eine Frau. Die Historiker haben heute festgestellt, dass die Tschechen die einzige Kultur in Europa sind, in der die Emanzipation der Frauen mit Hilfe der Männer erreicht wurde. Die Männer sahen in den Frauen Unterstützerinnen bei der Durchsetzung der nationalen und später auch der sozialen Interessen. Die tschechische Gesellschaft hat schon damals erkannt, dass diese erste Frau, diese erste tschechische Schriftstellerin, eine große und herausragende Persönlichkeit war.
Bozena Nemzowa, die beliebteste und bekannteste tschechische Schriftstellerin. Sie hörten ein Porträt von Markéta Kachlíková. Und das war's auch schon wieder für heute. Von mir nur noch der Hinweis, alle Beiträge, die wir senden, können Sie auch noch einmal nachlesen oder anhören. Und zwar auf unseren Webseiten unter www.radio.cz. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon verabschiedet sich Till Janzer. Auf Wiederhören und naslyšenou. Thank you.